Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Geht es euch auch so, dass am Wochenanfang Kollegen und Bekannte euch fragen, was habt ihr denn am Wochenende so gemacht, speziell am Sonntag? Und was antwortet ihr darauf? Sagt ihr dann, ja, ich war im Gottesdienst? Wäre schön, wenn es so ist. Und wenn aber jemand es genau wissen will und fragt, ja, was habt ihr denn im Gottesdienst so behandelt? Das sind ja die Leute, die dann es nochmal ganz genau haben wollen. Dann müsstet ihr ja auf den heutigen Sonntag bezogen sagen, es ging um meine Berufung für das Reich Gottes. Hört ihr mich jetzt besser so? Ja. Meine Berufung für das Reich Gottes. Das sind so zwei Riesenbegriffe, zwei Säulen, und die sollen in 20 Minuten abgehandelt werden. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen können. Berufung ist ein Begriff, mit dem ich habe mal nachgekramt, wann ich damit in Berührung gekommen bin. Das war vielleicht so mit 9, 10, 11 Jahren. Da habe ich so Mickey Mouse und Donald Duck gelesen. Ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt. Das sind so Comics, ja. Und dadurch, dass wir so eine gewisse Nähe zu einer christlichen Gemeinschaft gepflegt hatten, gab es da auch immer wieder so kleine, in kindgerechter Sprache geschriebene Bücher über Missionare, die dann in ferne Länder gereist sind und mit wilden Tieren zu tun hatten und natürlich mit den Eingeborenen, die sie dann zum Glauben geführt haben. Und da hat sich für mich so der Begriff Berufung, so muss es doch aussehen. Eines Tages werde ich dann in fremde Länder gehen und Menschen missionieren. Ist ein bisschen anders gekommen. Berufung ist ein Begriff, der polarisieren kann. Viele Christen sagen, ah ja, ohne Berufung geht nichts. Andere sagen, ich warte schon seit Jahren auf meine Berufung. Wieder andere sagen, es ist etwas, was vielleicht so hinter Kloster- und Kirchenmauern gehört, einer spirituellen Elite zugehörig ist. Ich habe mal im Internet geguckt, da gibt es viele Berufungsgeschichten und interessanterweise waren das oftmals Ordensschwestern, die über ihre Berufung berichtet haben im Internet. Was hat es mit uns zu tun? Und ich hoffe, dass ich durch diese Predigt so ein bisschen diesen Riesenbegriff Berufung herunterbrechen kann. Ich habe dazu einen alttestamentarischen Text ausgewählt aus dem 1. Samuel, Kapitel 3. Und dazu eine Skulptur mitgebracht, die wir bei uns zu Hause stehen haben, vom polnischen Künstler Kazimierz Kowalczyk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das soll den kleinen Samuel darstellen, wie er Gottes Stimme hört. Ihr könnt euch, wenn es euch hilft, so ein bisschen mit drauf konzentrieren. Wer hat die Mütze abgesetzt vorhin? Ich weiß es nicht. Ich finde, das sieht ein bisschen stylischer aus. Das ist so Hobo oder ich weiß nicht, wie das heißt, aber ja. Ich lese euch den Text aus der Einheitsübersetzung. Kapitel 3, Vers 1 bis 14. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es. Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief, wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Der Herr sagte zu Samuel, fürwahr, ich werde in Israel etwas tun, so dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jenem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis zum Ende alles verwirklichen, was ich seinem Haus angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe, wegen seiner Schuld. Denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern, ein Gebot ihn nicht einhalt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, die Schuld des Hauses Eli kann durch Opfer und durch Gaben in Ewigkeit nicht gesühnt werden. Wort des Herrn. Ich möchte an drei Punkten verdeutlichen, worum es geht bei diesem Komplex Berufung für mein Reich Gottes. Erstens, wir sind alle berufen. Zweitens, Gottes Stimme hören, wie geht das? Und drittens, wie passen Berufung und Gottes Reich zusammen? Um die Geschichte Samuels in seinem historischen Kontext zu verstehen, möchte ich einige Vorbemerkungen machen. Samuel wurde vor 3000 Jahren etwa geboren, im 11. Jahrhundert vor Christus. Er war ein Wunschkind. Seine Mutter war lange, lange kinderlos gewesen. Und sie machte dann, in unseren heutigen Worten würde man sagen, einen Deal mit Gott. Sie hat gebetet und gesagt, wenn du mir ein Kind schenkst, dann schenke ich dir dieses Kind wieder zurück und bringe ihn in den Tempel, sodass er seinen Dienst dort verrichten kann, sobald er entwöhnt ist. Dieser Tempel stand in Silo und in Silo, in diesem Tempel war auch die Bundeslade des Herrn, da wo die Gesetzestafeln des Mose aufbewahrt wurden. Es war also im Grunde der allerheiligste Ort zu der damaligen Zeit in Israel. Eli war dort der Hohepriester. Samuel wird nun geboren und bekommt den Namen Samuel. Das bedeutet in der Übersetzung, Gott erhört. Sobald Samuel entwöhnt wurde, wurde er von Hannah in den Tempel gebracht zu Eli. Dort scheint er seine Arbeit recht gut zu machen. Ganz im Gegensatz zu den Söhnen Elis, die ja, dort sich am Opferfleisch bedient hatten. Diese hatten sich immer die besten Stücke rausgeholt aus dem Topf. Es war so üblich, dass man in den Topf die Stücke reintat und einer mit einer Gabel kommt und ein Stück rausholt und das gehörte dann dem Priester. Und die haben den Leuten gesagt, wir wollen kein gekochtes Fleisch, wir möchten es gerne jetzt direkt haben, unter Androhung. Und sie haben mit den Frauen dort irgendwie ihre Geschichten gehabt, die vor dem Tempel schliefen. Jedenfalls, Eli hatte schon im Vorfeld zu dieser Geschichte eine Prophezeiung bekommen durch einen Gottesmann, dass sein Haus verderben wird, dass seine Söhne sterben werden am selben Tag. Aber sei es, wie er es beschrieben wird, alt und blind ist, er hat seine Söhne nicht im Griff und kann dem Treiben keinen Anhalt gebieten. Wir erfahren im Anfang des Textes, vielleicht kann man da nochmal kurz zurückgehen, dass in jenen Tagen die Worte des Herrn selten waren und Visionen waren nicht häufig. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein Anfang, der passt genau in unsere heutige Zeit hinein. Wie ist es eigentlich heute? Haben wir Visionen? Haben wir die Worte des Herrn? Sehen wir eigentlich, wo muss man eigentlich hin mit all dem, was wir so in der Berichterstattung sehen? Da ist doch überall nur Chaos. Kriege, wo man hinschaut, Krisengebiete, Menschen auf der Flucht, Flüchtlinge, die ertrinken im Mittelmeer, Flüchtlinge, die bei uns ankommen, mit nichts. Und Bilder, die im Internet gerne gesandt werden und die in den Gesichtern von Kindern das Grauen des Krieges zeigen. Und wo ist da Gott? Wo redet er da zu uns? Samuel ist zu dem Zeitpunkt auch nur ein Kind. Er ist abhängig, er ist schutzlos, ausgeliefert seiner Umgebung. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man gerade entwöhnt, also gerade sozusagen nicht mehr gestillt wird, dann in den Tempel kommt und weit weg ist von seiner Ursprungsfamilie. Ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, ob er damals sich das Jesaja-Wort zugesprochen hat, was ja auch die Losung oder der Losungsspruch dieses Jahres ist, vielleicht kennen es einige von euch, Gott spricht, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aber man muss sagen, seine Herkunft ist schon besonders, denn dass er existiert, verdankt er einer Gebetserhörung, dass er in dem Tempel arbeitet und dient, also in der Nähe des Allerheiligsten, hat mit dem Gelübde seiner Mutter zu tun. Und so hat es auch mit unserer Biografie zu tun. Viele Entscheidungen, die wir in unserer frühen Kindheit vielleicht so nicht getroffen hätten, wurden für uns getroffen. Von Eltern, von Erwachsenen. Vieles von dem, was in uns determiniert und angelegt ist, was zu unserer Identität dazugehört, zu unserer Biografie dazugehört, ist entschieden worden. Und ich hatte da beim drüber nachdenken über diese Identität eine Parallele gesehen in dieser Geschichte, wo Hannah, eine gläubige Frau, Samuel in den Tempel bringt und der Parallele zur Taufe eines Säuglings oder eines Kindes. Auch dort wollen Eltern ihr Kind sozusagen in der Obhut Gottes wissen und teilen ihre Verantwortung für dieses Kind, indem sie mit der Taufe dem Kind eine Berufung zusprechen. Durch die Taufe ist das Kind berufen in eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen und ist mit aufgenommen in den Verantwortungsbereich Gottes. Das ist das, was wir damit verbinden, neben verschiedenen anderen Facetten. Das heißt, ein Teil unserer Identität in der Taufe besteht darin, dass wir berufen sind in eine Gemeinschaft. Aus meinem Arbeitsbereich habe ich vor einiger Zeit eine ziemlich krasse Begebenheit erlebt, wo ich gesehen habe, dass Taufe vielleicht noch auf einer anderen Ebene spielt, als uns eigentlich hinlänglich bewusst ist. Für uns ist die Taufe vielleicht ein schönes Fest, wo man die Familie mal sieht, wo man das Kind rumreichen kann und zeigen kann, wo man Glückwünsche bekommt. Es war so, dass, ich weiß nicht, ob euch der Begriff der Nottaufe klar ist. Und ich arbeite ja in einem Krankenhaus und ich war auf der Intensivstation und hatte ein extremes Frühchen zu betreuen. Eine 24. Woche, 500 Gramm Lungenblutung. Wir waren mit unseren medizinischen Möglichkeiten quasi an der Wand. Es ging nichts mehr. Ging nicht mehr zu eskalieren. Und so, wo es sozusagen schwebte zwischen Leben und Tod, habe ich den Eltern auch nur sagen können, ich kann ihnen keine Prognose geben für die nächsten Stunden. Wenn es ihnen hilft, wir hätten eine Ordensschwester da, die eine Nottaufe durchführen kann. Und ich habe mich in der Zeit dann zurückgezogen in mein Zimmer, habe rumgehirnt, auch gebetet und überlegt, was man noch machen kann. Die Nottaufe ging vielleicht eine Viertelstunde, ich war selbst nicht zugegen gewesen. Die Schwester kam dann irgendwann um die Ecke und sagte, ach, ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht, dem Kind geht's jetzt besser. Und sie hat mir dann gesagt, in diesen Momenten, wo diese ältere Ordensschwester über 80 diese Worte gesprochen hat, konnte man an den Monitoren sehen, wie die Prozentpunkte besser wurden vom Sauerstoffgehalt im Blut. Und man mag sagen, was man will dazu, es ist vielleicht auch etwas Zufälliges. Für mich war es ein Wunder. Hat es mit der Taufe zu tun? Als rationaler Mensch könnte man eine zeitliche Korrelation aufbauen. Ist es eine kausale? Ich weiß es nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich ganz klar, hatte mit der Taufe zu tun. Und diese Zeit, die wir dadurch gewonnen hatten, hat uns dann geholfen, sozusagen noch eine Idee zu realisieren, die den Kindern letztendlich auch das Leben gerettet hat. Es klingt jetzt erstmal so unglaublich, wie es ist, aber das ist das, wie ich es erlebt hatte. Und ich möchte auch nicht, das ist mir auch als Rückmeldung gegeben worden, das jetzt so in den Bereich des Magischen bringen. Ich möchte nur sagen, irgendwas passiert da. Ich habe es einem Kollegen erzählt, der kein Christ ist, also er sagt halt jedenfalls, er hat mit Kirche nicht so viel am Hut. Und er sagte, ah ja, er ist auch ein Oberarzt. Ich setze die Nottaufe bewusst ein, um diesen Effekt zu sehen. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Wie kann er da sowas sagen und dann doch nicht an Gott glauben? Das war so mein Gedanke. Ich muss nochmal mit ihm drüber reden. Ja. Ja, jetzt führt das vielleicht so ein bisschen weg von dem Thema Berufung, aber wie schon gesagt, ich glaube, dass die Taufe auch eine Berufung ist und durch die Taufe wir berufen sind. Aber letztendlich, was die Berufung ausmacht, ist, und das ist auch ein Aspekt der Taufe, das Bekenntnis zu Gott, zur Nachfolge Christi. Und jeder, der, auch wenn er nicht getauft ist, sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen, ist berufen. Ich möchte also damit sagen, Berufung ist nicht etwas Exklusives, was Einzelnen vorbehalten bleibt, die einen besonderen spirituellen Weg hatten, sondern wir sind alle berufen, die wir uns Christen nennen. Gottes Stimme hören. Wie geht das? Ich meine, dass man an dieser Geschichte drei Voraussetzungen identifizieren kann. Vielleicht ist da auch mehr drin. Das erste ist Kind sein vor Gott. Das zweite, die Stille oder der besondere Ort. Und das dritte, ein guter Mentor. Zum ersten Punkt, Kind sein. Samuel ist ein Kind, er ist unbelastet, er ist jung, er hat noch keine spezielle theologische Vorbildung. Und er hört. Und wir können uns natürlich nicht sozusagen in das wieder zurückversetzen, wo wir mal Kind waren. Aber wir können vielleicht wie Kinder versuchen, unsere Wahrnehmung wieder auf Gott auszurichten. Und wie Kinder bedeutet, uns freizumachen von Fremderwartungen, von eigenen Erwartungen, von der eigenen Stimme, die auch gerne mal ein Wörtchen mitzureden hat. Hören bedeutet in dem Fall, sich auf ein anderes reden als das eigene einzulassen. Bedeutet selber mal still sein. Bedeutet sich freimachen von der eigenen Vorstellung, wie es zu sein hätte. Und diese Fremderwartungen sind, glaube ich, mit das Schwierigste, von denen man sich freimachen kann. Manche brauchen ein ganzes Leben lang dazu. Und merken es immer wieder, wie Muster auftauchen, wo man sozusagen versucht, Fremderwartungen zu genügen. Ich glaube, es ist schön, wenn man Kinder so erziehen kann, dass sie sich von diesen Fremderwartungen ein Stück weit freimachen können, es abgleichen können mit ihrem eigenen. Wir sind, wie wir sind. Und ich denke, es könnte eine Bitte oder ein Gebet sein, Gott darum zu bitten, dass er uns freimachen soll von dem, was uns da so bindet. Der besondere Ort und die Stille der Nacht. Gott braucht Raum in unserem Leben, damit er sich entfalten kann. Er könnte natürlich in unser Leben hineintreten, wie durch ein Wunder. Aber und es gibt viele Berufungsgeschichten in der Bibel. Mose zum Beispiel, der, ich glaube, 40 Jahre oder so in der Wüste zubringt und Schafe hütet, um dann irgendwann einen brennenden Dornbusch zu sehen. Oder Elias, der sich verkriecht in einem Felsenloch und es kommt der Sturm vorbei, es kommt ein Erdbeben vorbei. Und ganz am Ende spricht Gott zu ihm durch einen leise sausenden Wind. Oder Jesus, der 40 Tage in der Wüste ist und dann seine Visionen hat und Gottes Stimme hört. Heißt das für uns, dass wir uns jetzt sozusagen in eine Auszeit begeben sollen, das ist ja heutzutage möglich, und mal ein paar Tage in der Wüste zubringen sollen? Heißt das für uns, dass wir jetzt irgendwas Spezielles machen müssen, damit wir Gottes Stimme hören können? Der besondere Ort oder die Stille können wir auch in unseren Alltag hineinholen. Ich denke, es hängt davon ab, wie wir unsere Prioritäten auch setzen. Ob der Alltag uns komplett bestimmt oder ob wir unseren Alltag gestalten. Ob wir uns mitreißen lassen von all dem, was wir eigentlich tun sollten und noch zu tun haben und immer in dem nächsten Projekt leben oder einfach mal da sind und so eine Insel der Stille, ein Raum, in dem man Zeit mit Gott hat, schafft. Das können ganz konkret Gebet sein, Bibel lesen, auch durchaus Auszeiten, auf die sich manche begeben, wo sie dann für ein paar Wochen oder Monate einfach Abstand nehmen vom Alltag. Auch das ist möglich. Die Bedeutung von Eli als Lehrer ist mir darin klar geworden, als ich gesehen habe, was für eine Aufgabe Eli eigentlich erfüllen muss. Auf der einen Seite hört er diese Prophezeiung über sein Haus. Das kommt im weiteren Abschnitt der Geschichte. Auf der anderen Seite ist er aber auch der Lehrer für Samuel und er nimmt seine Aufgabe wirklich ernst. Als er erkennt, dass Samuel die Stimme Gottes hört, gibt er ihm den entscheidenden Tipp, so zu reagieren. Und ich denke, es gibt solche Menschen, die uns da helfen können, die uns da begleiten, sei es in der Seelsorge, sei es vielleicht auch im Rahmen des Mentorings, was hier in der Gemeinde angeboten wird. Es können Hauskreise sein, in denen man in eine Gemeinschaft geht, wo man füreinander betet, wo andere Menschen teilhaben an dem, was einen bewegt und Menschen, die für uns das dechiffrieren können, wo Gott vielleicht zu uns reden möchte. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Wie passen Berufung und Reich Gottes zusammen? Ich denke, einfach berufen zu sein, aber nicht zu wissen, wofür man eigentlich berufen ist, das ist irgendwie widersinnig. Also deswegen Berufung, und es muss irgendwo eine Berufung sein, für was man berufen ist. Ich hatte es schon im ersten Gottesdienst erwähnt, einige fanden es lustig. Ich bin ja jetzt seit geraumer Zeit so Probemitglied in so einem Fitnessclub. Und diese Mitgliedschaft kostet ja jeden Monat was. Aber es ist auch so, dass eine Mitgliedschaft natürlich nichts bringt, wenn man nicht zum Fitness geht. Und so ähnlich ist es mit der Berufung. Du hast einen Mitgliedsausweis, da steht, du bist berufen, aber du gehst nie hin. Gut, auch das, da möchte ich sagen, da ist der Vergleich, vielleicht hinkt er ein bisschen. Es geht nicht darum, schön zu sein, wenn man Berufung ausüben möchte. Gut, ich sehe hier auch einige, die mit dem Kopf wackeln und dann Veto haben, aber vielleicht könnte man es so weit treiben, dass man sagt, es geht darum, dass man seine geistigen Muskeln trainiert, wenn man berufen ist. Berufung ist nicht immer schön, nicht immer angenehm, ist nicht immer mit Anerkennung und Öffentlichkeit verbunden. Berufung bedeutet sicher nicht, dass man ganz viele YouTube-Klicks bekommt oder Facebook-Likes oder was man auch immer sozusagen braucht aus den sozialen Medien, um sich gesehen zu fühlen. Berufung bedeutet in erster Linie, du bist von Gott gesehen. Du bist von Gott wahrgenommen. Du bist eine Identität in Gottes Reich. Und das, was du tust, so klein es auch sein mag, ist wichtig. Es fällt nichts hinten über. Es kann konkret bedeuten, dass man zum Beispiel in der Gemeinde mitarbeitet. Ich werde später noch eine Frage stellen, mal gucken, wer sich dann berufen fühlt. Es kann aber auch einfach bedeuten, in dem, was man gerade tut, sozusagen ein Exempel für Gottes Reich zu sein. Ich weiß, dass, du hast es vorhin in der Einleitung auch erwähnt, gehört Beruf und Berufung zusammen. Viele sind in Berufen drin, einige streben darauf zu. Andere sind vielleicht gerade ohne Job. Und ich denke, auch wenn es zusammenhängt miteinander, muss es nicht so sein, dass man immer einen Beruf hat, um eine Berufung zu haben. Berufung bedeutet einfach, ihr seid eine Identität, eine neue Identität in Gottes Reich. Und ihr dürft durch euren Dienst einen Dienst am Mitmenschen tun. Und dafür sorgen, dass aus dieser heillosen, chaotischen, dieser zerstörten Welt ein Stückchen was Besseres wird. Man wird mit Blick in die Nachrichten ja völlig überwältigt und stumpft auch ein bisschen ab. Man schaltet von Kanal zu Kanal. Überall gibt es Krise. Man kann aber in seinem Umfeld was tun. Und ich denke, dafür die Augen zu kriegen, dafür darauf zu hören, was Gott da mit uns vorhat, dafür, dass wir berufen sind, von Grund an, ohne jetzt eine Stimme aus dem Off zu hören, dafür dient dieser Gedanke, wir sind berufen, als neue Identität in Gottes Reich. Ich möchte schließen. Ja, noch ein Gedanke, den ich hatte, war, wir beten ja, wenn wir an Heilung denken, steckt auch das Heilige drin, und wir beten im Glaubensbekenntnis Gemeinschaft der Heiligen. Und sind wir Gemeinschaft der Heiligen? Vielleicht nicht heilig im Sinne von, dass wir moralisch vollkommen sind, aber wir sind Heilige dadurch, dass wir diese neue Identität bekommen in der Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen kann alles das, was wir tun, für Gott auch für unseren Mitmenschen sein. Ich habe von dem Kasimir Kowalczyk ein Zitat rausgegriffen, wo mir auch klar wurde, ja, es ist so, es läuft nicht immer alles perfekt. Und zu seiner Biografie, zu dem Bildhauer, ist zu sagen, dass er durch eine schwere Krankheit erst zu dem Skulpturieren biblischer Figuren gekommen ist. Und er hat gesagt, so wie mein Leben nicht immer glatt und einfach war, mein Weg Brüche hat, so kantig sind auch die Figuren. In ihnen kann sich der Mensch von heute wiederfinden, das ist mir wichtig. Ich glaube, so kantig wir auch sind, Gott hat uns lieb, und es klingt irgendwie banal, aber es ist wichtig, und sich auch immer wichtig wieder vor Augen zu führen und sich auch vor Augen führen zu lassen. Daher haben wir hier diese Gemeinschaft. Amen. Ah ja, es folgt jetzt ein Lied, und zwar von Albert Frey. Das heißt Heilig, Heilig, Heilig. Und ich würde euch gerne bitten, aufzustehen, wem es möglich ist, weil irgendwie kommt es in dem Lied auch vor. Und ich habe vorhin in dem ersten Gottesdienst das gesungen und dachte immer, warum sitze ich eigentlich die ganze Zeit? Deswegen, danke.